Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Weltoffenheit, was für ein schönes Wort. Das klingt interessiert, zugewandt, gesprächsbereit. Alles Eigenschaften, die ein bisschen gelitten haben vielleicht. Oder jedenfalls sieht man jetzt auch durch die digitalen Medien, dass diese Eigenschaften für einige offenbar keine positiven sind. Das gilt aber nicht nur für Verschwörungsschwurbler und Rassisten, sondern auch für den Deutschen Bundestag, meinen die Köpfe hinter der Initiative GG 5.3, Weltoffenheit. Gleich mehr dazu. Außerdem sprechen wir über 40 Jahre Ensemble Modern und ein Festival für junge Filmemacher und eben solche Jurorinnen. Eine Initiative von öffentlichen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen hat heute das Wort ergriffen für Weltoffenheit und für den Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und jede Form von religiösem Fundamentalismus. Eigentlich liegt das auf der Hand, denn Wissenschaft und Kultur, denen kann es ja nur darum gehen, den Dialog zu fördern, die Bildung und die Sinne. Für Ideologien und für Hass ist da kein Platz. Dennoch ist erstaunlich, dass hier ein ganz breites Bündnis die Besinnung auf das Grundgesetz eben speziell auf den Paragraphen 5 Absatz 3 nimmt, in dem die Freiheit von Wissenschaft und Kunst garantiert wird. Diese Freiheit sei in Gefahr, wenn öffentliche Debatten verhindert würden, auch eben durch Beschlüsse des Deutschen Bundestags. Zur Initiative gehören das Goethe-Institut, die Kulturstiftung des Bundes, das Wissenschaftskolleg zu Berlin, die Stiftung Humboldt-Forum und die Berliner Festspiele, der Deutsche Bühnenverein und zahlreiche Theater aus ganz Deutschland. Christiane Habermals hat zugehört.
Es ist eine beeindruckende Bandbreite an Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen, deren Repräsentanten da auf der großen Bühne im Deutschen Theater zusammengekommen sind. Darunter Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt-Forums und Stefanie Schüler-Springorum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, um nur einige der Namen zu nennen. Ihr Anliegen, Weltoffenheit, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der deutschen Gesellschaft zu bewahren, die sehen sie bedroht, nicht nur durch zunehmenden Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft, sondern auch durch den BDS-Beschluss des Bundestages, der die palästinensische Boykottbewegung BDS im Mai 2019 als grundsätzlich antisemitisch bezeichnet hat und Kommunen und Institutionen dazu aufruft, Veranstaltungen mit Bezug zu BDS von öffentlichen Fördergeldern und Räumen auszuschließen.
Nehmen wir als Wissenschaftseinrichtung diesen Beschluss wörtlich, dann könnten wir viele jüdisch- und palästinensisch-israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr einladen, die etwa gegen Menschenrechtsverstöße ihrer eigenen Regierung Stellung nehmen und damit womöglich nichts grundsätzlich anderes tun, als die türkischen, russischen oder ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die gegen die Politik ihrer jeweiligen Regimes öffentlich Stellung nehmen,
erklärte Barbara Stolberg-Rielinger, Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Initiative GG 5.3 Weltoffenheit nennt sich das Bündnis nach dem Grundgesetzartikel, der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit garantiert. Insgesamt gaben 13 hochrangige Vertreter von öffentlichen Institutionen persönliche Statements ab. Unter Berufung auf die Resolution würden wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt, heißt es in einer zeitgleich veröffentlichten Erklärung. Darin warnen die Unterzeichner vor einer zunehmenden Einschränkung der öffentlichen Denk- und Freiräume durch eine missbräuchliche Verwendung des Antisemitismusbegriffes.
Wir leben in einer Zeit, in der kritische Positionen gegenüber der israelischen Regierung mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, während nationalistische und offen rassistische Kräfte an Fahrt gewinnen,
kritisierte der Generalintendant des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh. Mit Blick auf die Vorfälle rund um das Jüdische Museum in Berlin oder den kamerunischen Intellektuellen Achille Bembe sehen die Kulturverantwortlichen, die mit zahlreichen Kooperationspartnern in der ganzen Welt zu tun haben, ihre Arbeit gefährdet. Der Postkolonialismuskritiker Bembe sollte nach Antisemitismusvorwürfen als Eröffnungsredner der Ruhr-Triennale ausgeladen werden, weil er in einem seiner Texte Israel eine Apartheidspolitik gegenüber den Palästinensern vorgeworfen hatte.
Angesichts globaler Konflikte in einer Weltgesellschaft, die bis heute keine politische Form für eine demokratische und pluralistische Weltinnenpolitik gefunden hat, müssen die kulturellen Akteure sich umso mehr für die Weltsichten, die kulturellen Empfindlichkeiten und die politischen Vergangenheitsdeutungen derer öffnen, die unsere Standpunkte herausfordern,
mahnte Hortensia Völkers, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Die historische Verantwortung Deutschlands darf nicht dazu führen, andere historische Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung moralisch und politisch pauschal zu delegitimieren, heißt es in dem Papier. Dabei machten die Unterzeichner deutlich, dass sie auch den Boykott Israels durch die BDS-Bewegung ablehnten. Aber, so Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems in Vorarlberg, es bestehe ein Unterschied zwischen den Störaktionen des BDS und staatlichem Handeln. Dass Räume schließe, deren Offenheit es eigentlich garantieren müsste.
Aus der Perspektive der Palästinenser und auch vieler anderer Menschen im globalen Süden, nicht zuletzt aber auch vieler Juden in aller Welt, ist Israel eine Folge des Kolonialismus. Eine einseitige Wahrnehmung. Aber sie ist genauso legitim wie die Wahrnehmung Israels als Folge von Auschwitz.
Mit ihrer Initiative wollen die Kulturinstitutionen eine in ihren Augen dringend notwendige Debatte in Gang bringen und den Dialog mit der Politik suchen. In ihren eigenen Häusern wollen sie damit jetzt verstärkt beginnen, mit Veranstaltungen, die das Thema zur Diskussion stellen.
Die Initiative GG 5.3 Weltoffenheit. Eine der Initiatorinnen ist die Direktorin des Einstein-Forums Potsdam, die Philosophin Susan Nyman. Frau Nyman, ein wichtiger Anlass, wir haben es gehört, Ihre Initiative ist der Beschluss des Bundestages, BDS-Unterstützerinnen und Unterstützer nicht mit öffentlichem Geld zu fördern. Der Beschluss des Bundestages, der liegt jetzt gut 1,5 Jahre zurück. Hat die Kultur eigentlich so lange diskutiert oder spürt sie die Folgen des Beschlusses stärker als erwartet?
Nein, es geht um die Folgen und die Anwendung des Beschlusses. Und die würde erst wirklich sehr stark zu spüren nach der Memme-Debatte. Einige von uns haben uns schon Sorgen gemacht, nachdem der Direktor des Jüdischen Museums, Peter Schäfer, im letzten Jahr zurücktreten müsste, weil ein Mitarbeiterin von ihm einen Tweet geschickt hatte, die auf einen Protest gegen den BDS-Beschluss getwittert hat. Ja? Und es war keine Unterstützung von BDS, es war ein Hinweis darauf, dass 220, glaube ich, namenhafte israelische Wissenschaftler dagegen waren. Aber die Sache Membe hat diese Initiative wirklich ins Leben gerufen. Da treffen einige von uns seit ungefähr Mai dieses Jahres, um zu überlegen, was wir tun können, um einen zweiten solchen Fall zu verhindern. Und es gab dann ja verschiedene individuelle
Initiativen.
Es gab aber viele individuelle Beweggründe. Für mich als Jüdin und als Direktorin des Einstein-Forums werde ich wütend, wenn ich weiß, dass die Mehrheit der jüdischen Diskussion auf der Welt, das heißt in den USA, in Israel selbst, hier gar nicht zum Wort kommen. Man hört wirklich nur sehr, sehr konservative Stimmen zu Israel-Politik.
Und das ist der Versuch sozusagen, da jetzt weiter ins Gespräch zu kommen. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind selbst in einer jüdischen Familie aufgewachsen.
Ich bin Jüdin, das ist kein Schimpfwort unter Jüden.
Ja, natürlich ist das kein Schimpfwort. Aber die Frage des Glaubens ist dann immer noch mal eine andere. Die muss ja jeder für sich individuell entscheiden. Aber diese israelkritische Bewegung, BDS, über die wir die ganze Zeit sprechen, die ist auch heute oft genannt worden. Die Frage ist ja, wie könnte denn der Dialog aussehen, der jetzt an die Stelle des Boykotts tritt? Das ist ja eigentlich das, was die Bewegung jetzt will, die Initiative.
Es könnte zum Beispiel anfangen mit einer offene deutsche Diskussion darüber, ob Judensein eine Religion oder eine ethnische Gruppe ist. Mhm. Und Juden nennen sich einfach Juden, nicht ob sie religiös sind oder nicht. Ja, das ist aber gut, das ist eine andere Frage. Aber das wäre ein Punkt, wo die Diskussion anfangen könnte. Ein anderer Punkt wäre natürlich Dialogen mit Palästinenser. Und Juden, die Besatzung und die rechte Politik der Netanyahu-Regierung seit Jahren kritisieren und auch dagegen agieren, deren Stimmen einfach in diesem Land nicht zu Wort kommen.
Das heißt, Sie wären eigentlich dafür, dass es eine öffentliche Förderung genau für diese Debatte gibt, dass man dafür die Räume zur Verfügung stellt und auch Geld zur Verfügung stellt, um solche Veranstaltungen zu organisieren.
Auf jeden Fall, und das tue ich auch manchmal im Einstein-Forum. Wir sind ein kleines Institut, aber ich meine, natürlich geht die Initiative darüber hinaus. Es geht darüber, dass ein paar Zitaten von Membe, die er vor Jahren geschrieben hatte, benutzt wurden, um ihn auszuladen. Er würde dann nicht ausgeladen, weil Corona dazwischen kam, aber die Forderung war, ihn auszuladen. Und da sind viele Leute natürlich besorgt, dass wegen Kritiken gegen die israelische Regierung, die ich unter anderem teile, dass Menschen hier nicht zu Wort kommen. Ich habe in meiner Rede darauf hingewiesen, dass nach der Logik des BDS-Beschlusses würde weder Albert Einstein noch Hannah Arendt in Deutschland einen Vortrag halten dürfen, weil sie beide, obwohl sie den Staat Israel unterstützt haben, waren extrem kritisch über das Unrecht gegenüber die Palästinenser.
Sagt Susan Neiman, die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, Teil der Initiative GG53 Weltoffenheit. Das Kulturfernsehen Arte, das entdeckt während der Corona-Pandemie sich selbst als einen zentralen Hub kultureller Produktionen. Gestreamt und gehostet werden Aufführungen und Konzerte der großen Bühnen und Ensembles, die so wenigstens auf flachen Bildschirmen ein Publikum finden können. Und auch das Arte Kinofestival findet auf dem Wohnzimmerbildschirm statt. Wo sonst im Augenblick? Zum fünften Mal übrigens in diesem Dezember. 10 Filme in 10 Sprachen aus 10 Ländern. Rüdiger Suchsland schaut zu bei diesem Festival. Herr Suchsland, wie hat man die denn ausgesucht, die Filme, und wie verteilen sie sich in Europa?
Ja, es gibt eben 10 verschiedene Länder, also Vielfalt ist sicherlich das Hauptkriterium dafür. Ich glaube, man muss auch sagen, dass es ein ganz pragmatisches Kriterium ist. Es geht ein bisschen darum, junge Filmemacher und Filmemacherinnen zu zeigen. Es geht ein bisschen darum, Territorien zu erschließen, die nicht so bekannt sind. Also es gibt schon auch einen italienischen Film, aber ansonsten sind es doch eher, wenn man so will, periphere Länder und Länder, deren Filmemacher nicht so oft in Deutschland und in Frankreich ins Kino kommen, also dann wenigstens hier zu sehen sind. Es ist ansonsten wahrscheinlich auch ein ganz pragmatisches Kriterium, denn die Filme sind in insgesamt 45 europäischen Ländern, also fast schon ganz klar über die EU-Grenzen hinaus und auch teilweise, glaube ich, über die europäischen Grenzen hinaus zu sehen. Und da geht es einfach darum, dass das rechtlich überhaupt möglich ist. Also man muss erstmal die Filmemacher finden, die erlauben, dass ihre Filme in diesen Ländern gezeigt werden, weil man muss ehrlich genug sein. Es ist schön, dass die auf Arte laufen. Und es sind insgesamt ist eine sehr gute Initiative des Kulturkanals. Auf der anderen Seite ist damit natürlich auch die Kinoauswertung eingeschränkt.
Es sind junge Filme und eigentlich konsequenterweise ist es auch eine junge Jury. Und zusätzlich gibt es noch, wie nicht selten bei Festivals, eine Zuschauerjury. Das Ziel scheint zu sein, möglichst viele junge Leute zum Zuschauen zu bewegen. Denn auch die Zuschauer können sogar was gewinnen, wenn sie ausreichend zugucken. Da möchte man sich offenbar auch positionieren gegen die Konkurrenz der Streamingdienste.
Ja, das ist ganz eindeutig. Das ist ja in mancher Hinsicht sicher auch die Stunde der Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, jetzt diese ganze Corona-Krise mit allen Begleiterscheinungen. Und es gibt bei allen Nachteilen, die das hat, natürlich den Programmmachern die Chance, ein bisschen Sachen auszuprobieren. Man kann, wenn man auf Arte schaut und sich da mal 5 Minuten auf der Mediathek bewegt, dann kann man auch entdecken, dass es viele andere, wie mir scheint, sehr, sehr interessante Filme da gerade im Angebot gibt. Und das ist schon mehr als ansonsten. Man versucht hier einfach, das Programm ausgiebig zu bestücken. Und auf der anderen Seite sind natürlich diese neuen Streaming-Plattformen, die vor allem aus Amerika kommen und die sehr, wie soll man sagen, sehr mainstreamig sind in ihrem Grundprogramm, trotz so einiger sogenannter High-End-Serien, also Netflix, Amazon, davon rede ich, Apple gibt es jetzt, die sind natürlich eine riesengroße Konkurrenz, nicht nur für kleinere Mediatheken, sondern für die Fernsehsender. Es gibt gerade diesen Kulturwandel, dass wir von dem sogenannten linearen Fernsehen, also Oldschool, man schaltet ein, guckt, was kommt, zu dem digitalen Fernsehen kommen, wo man selber sein eigener Kurator ist. Und da fallen vor allem dann sogenannte Nischenprodukte durch den Rost. Man guckt dann ganz viel Amerikanisches, aber nicht einen Film aus Serbien zum Beispiel.
Und wie beurteilen Sie die Qualität, die Auswahl, das Niveau, das jetzt beim Arte Kinofestival zu sehen ist?
Ich denke, dass da sehr gute Filme sind. Also um mal zwei Sachen herauszugreifen. Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Ivana the Terrible, also Ivana die Schreckliche, spielt natürlich mit der Figur des Ivan des Schrecklichen, stammt von einer Filmemacherin aus Serbien, die auch noch Ivana mit Vornamen heißt. Und man kann vermuten, dass diese Komödie so ein bisschen auch, Komödie einer jungen Frau in der Gegenwartswelt, es ist politisch, es ist gleichzeitig ziemlich, es ist so ein Achterbahnfilm, der nämlich auch in Bukarest spielt. Und das ist einfach spannend. Das ist ein Einblick in Lebenswelten junger Menschen in Osteuropa. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Film. Dann könnte man auf Love Me Tender kommen, ein Film aus der italienischen Schweiz, auch von einer Frau. Und die Hauptfigur lebt im Wald, um es mal sehr salopp zu sagen. Und dann gibt es einen Film, das ist auch der etwas bekanntere, der schon auf der Berlinale gelaufen ist, Zentralflughafen Tempelhof. Das ist ein Dokumentarfilm. Da geht es tatsächlich um ganz viele Geflüchtete, die in diesen provisorischen Unterkünften auf dem alten Berliner Flughafen Tempelhof leben und leben müssen.
Ganz kurz zum Schluss noch ein guter Überblick über das junge europäische Kino.
Ich glaube, es ist ein ganz guter Überblick. Natürlich sind es vor allem auch Nachwuchsfilmemacher, denen man hier begegnet. Die ganz großen Filmemacher, die erlebt man dann auf dem Europäischen Filmpreis, der ja auch in dieser Woche vergeben wird. Insofern ist das auch so ein flankierendes Programm, wobei das ja den ganzen Dezember übergeht.
Rüdiger Suchsland über das Arte Kinofestival, den ganzen Dezember über im Stream. Musik von H.K. Gruber, Tango-Fragment, ein Auftragswerk, eine Miniatur, wie 40 weitere, die gestern Abend zu hören waren auf dem Festakt 40 Jahre Ensemble Modern in der Alten Oper in Frankfurt. 1980 hatte sich eine Gruppe von Studentinnen und Studenten der Jungen Deutschen Philharmonie zusammengeschlossen, um anders zu arbeiten. Anders als was, das habe ich vor der Sendung Jörn Florian Fuchs gefragt, der für uns den Festakt verfolgt hat.
Anders als die traditionellen Klangkörper damals, die traditionellen Orchester, was das Repertoire betrifft. Interessant dabei ist auch, dass es nicht so sehr um eine rein akademische neue Musik geht, sondern dass das Ensemble relativ schnell dann sehr offen wurde. Später ist ja sogar ein Projekt, eine Uraufführung von Frank Zappa entstanden. Sowas zum Beispiel, also man hat immer wieder Grenzüberschreitung gewagt. Und die große Besonderheit ist natürlich die Struktur. Es gibt keine Hierarchie, es gibt keinen wirklichen Chef. Es ist im Wortsinn ein Solistenensemble. Es sind momentan 19 Musikerinnen und Musiker, die alle abstimmen über die Programme, über die Kompositionsaufträge und eben auch über die Gastdirigenten.
Ja, Kompositionsaufträge, einen haben wir gerade schon gehört von H.K. Gruber. 40 Kompositionen gab es dann gestern Abend, auch übrigens erschienen auf einem Jubiläumsalbum. Was gab es denn noch zu hören außer H.K. Gruber und was sagt die Auswahl möglicherweise über das Ensemble?
Das war wirklich das breitest mögliche Spektrum. Das fängt schon an bei einer Miniatur von Marc-André, der ja immer so ins Geräuschhafte, ins ganz leise Verlöschende geht. Da ist als Gegenpol zu nennen Salvatore Cherino, auch ein wichtiger italienischer Komponist. Eines der ganz wenigen Stücke von Cherino übrigens, die ich so ein bisschen dürftig fand, das klang wirklich so nach dem Motto, mach mal was, 2 Minuten, was du sonst auch immer machst. Ansonsten eine große, gute Qualität, finde ich. Man merkt, dass mit diesem Format die meisten Komponistinnen und Komponisten gut zurechtgekommen sind. Ich fand ganz erstaunlich den Bezug zu Weihnachten. Wieso zu Weihnachten? Naja, es passt zur Jahreszeit, es passt aber auch offenbar zu vielen der Komponisten. Ich nenne nur mal Bernhard Gander, das ist so ein ganz wilder Typ, der viel in Richtung Heavy Metal geht, sehr ohrenbetäubende Musik macht und der hat nun Maria durch einen Dornwald ging ganz fein bearbeitet. Oder Brian Ferneyhough aus England, der sehr, sehr komplexe Musik schreibt, hat ein Stück, eine Miniatur geschaffen, ein kahler Weihnachtsbaum. Und das ist tatsächlich auch ganz fein ausgeleuchtet von der Musik. Also da haben sich auch manche Komponisten nochmal neu erfunden. Ganz schön noch Peter Ötvös, der dem Ensemble auch lange verbunden ist. Er hat ein ungarisches Volkslied bearbeitet und da gibt es sogar einen kleinen Sprechpart für den Dirigenten Ingo Metzmacher, der nämlich die Mitglieder des Ensemble Modern in diesem Stück gleichsam mit vorstellt.
Michael, Jan, Egumi, Christian, Saar,
Ja, hört sich an, als seien nicht nur die Mitglieder des Ensemble Modern in diesem Stück verarbeitet, sondern auch noch eine Menge Bauernhoftiere. Es ist quasi eine kleine Hommage von Peter Oetwösch an das Ensemble.
Genau, und das haben einige Kollegen von ihm auch so gemacht. Einige haben es dann auch auf sich selber nur alles bezogen und irgendwie so das gemacht, was sie immer machen. Aber das zeigt ja auch etwas letztendlich, wie die jeweiligen Komponisten, Komponistinnen dann ticken, wenn sie so einen Auftrag bekommen. Ganz schön fand ich am Schluss noch ein Überraschungsstück. Der Marsch Fatal von Helmut Lachenmann kam jetzt in einer neuen Bearbeitung zur Uraufführung. Das ist auch ein sehr witziges, prägnantes Stück dieses Komponisten, der ja eigentlich sonst nur im Geräuschhaft arbeitet, und da gibt es richtige Melodien, also auch etwas Neues.
Moderiert wurde der Abend vom Schriftsteller Ilja Trojanow. Vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, eine solche Moderation. Was schlug denn der für einen Ton an?
Der kennt sich offenbar mit neuer Musik sehr gut aus. Er hat sogar ein bisschen mitgesungen, zum Teil mit den Musikerinnen und Musikern. Und er hat einerseits das Ensemble gewürdigt, also die Selbstbestimmung, dieses Modell. Auf der anderen Seite hat er dann durchaus auf eine sehr lyrische, poetische Weise immer wieder zwischen den einzelnen Blöcken dieser Uraufführungen ein paar sehr schöne Sachen gesagt, zum Beispiel, dass das eine unterfinanzierte Legende sei. Das weist auch charmant darauf hin, dass es immer ein bisschen Finanzprobleme gab und bei dem Ensemble auch in der jetzigen Krise wohl in relativ massiver Art und Weise. Und das ist eines der bedeutendsten Ensembles für neue Musik weltweit, denke ich. Und der Amerikaner würde wahrscheinlich sagen, National Treasure, den wir da hoffentlich noch lange erleben. Und auch dieses Konzert ist 3 Monate lang jetzt im Internet abrufbar.
Jörn Florian Fuchs über das Ensemble Modern, 40 Jahre alt inzwischen. Ist das Kunst oder kann das weg? Die Hamburger Kunsthalle und der Flughafen Düsseldorf haben darauf sehr unterschiedliche Antworten. Anja Reinhardt ist zugeschaltet mit nicht nur kuriosen Kulturmeldungen.
Max Beckmann, weiblich-männlich, heißt eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, die bis März verlängert wurde. Und darin zu sehen ist auch das Gemälde Selbstbildnis Florenz, mit dem noch jungen Max Beckmann, Zigarette in der Hand und schick im schwarzen Anzug, der frontal und ziemlich herausfordernd den Betrachter anschaut. Dieses Bild hat die Kunsthalle nun für 4 Millionen Euro angekauft und erweitert damit ihre bedeutende Beckmann-Sammlung. Der bislang teuerste Kauf in der Geschichte des Museums konnte mithilfe gleich mehrerer Stiftungen finanziert werden. Weniger Wertschätzung erfuhr ein Bild des französischen Surrealisten Yves Tanguy. Das Gemälde im Wert von 280.000 Euro landete nämlich auf dem Düsseldorfer Flughafen im Müll. Ein Geschäftsmann hatte es beim Einchecken am Schalter vergessen und erst während des Fluges dann bemerkt, dass das Bild nicht mehr bei ihm ist. Eine Suchanzeige war erfolglos. Erst sein Neffe, der extra anreiste nach Düsseldorf, konnte das Bild dann zusammen mit der Polizei und der Reinigungsfirma ausfindig machen. Ganz unten im Altpapiercontainer. Die Berlinale wird wohl nicht wie gewohnt stattfinden können. Das zeichnete sich in den letzten Wochen ja schon ab. Und heute plädierte die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Katrin Budde, dafür, das Filmfestival in den Sommer zu verschieben, statt eine Online-Ausgabe zu veranstalten oder das Festival ganz abzusagen. Die Berlinale war vom 11. bis 21. Februar 2021 geplant. Die Festivalleitung sucht derzeit nach einer praktikablen Möglichkeit zur Umsetzung. Die Salzburger Festspiele haben heute ihre Pläne für den Sommer 2021 vorgestellt. Laut Markus Hinterhäuser ist eine weitgehend normale Saison geplant. Wir bieten ein volles Programm ohne vorauseilenden Pessimismus, so Hinterhäuser heute. Der Intendant der Festspiele fügte aber hinzu, dass man in den nächsten Jahren finanziell kürzer treten müsse. Die Auswirkungen der Pandemie seien massiv. Schon in diesem Jahr hätte man deswegen eine Neuinszenierung von Mozarts Zauberflöte nicht realisieren können. 2021 sollen einige Produktionen, die im vergangenen Sommer nicht umgesetzt werden konnten, im August nachgeholt werden, unter anderem Puccinis Tosca mit Anna Netrebko in der Titelrolle.
Anja Reinhardt mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank heute wegen kleiner Leitungsprobleme am Telefon. Nach den Nachrichten gibt's hier die Informationen am Abend. Themen unter anderem die Corona-Politik und die Beratungen auf dem EU-Gipfel. Mein Name ist Jörg Biesler. Einen schönen Abend.